Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kant global ist hier gleich ein Thema. Kritik lokal auch, wenn es um Unfolgsamkeit im NS-Staat geht. Zuerst aber Musik, Theater und Sprechtheater und zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Kalt, riesig, gespenstisch, so können die verlassenen Industriehallen des Ruhrgebiets wirken. Kathedralen des Industriezeitalters. Ideal für Kontraste und moderne Mythen. Das norwegische Mädchen vom Berg, das Trollmädchen, ist eine bekannte norwegische nationale Erzählung. Ein National Treasure, ein Landesschatz, sagt Regisseurin Elin Arbo. Die junge Høgtussa hütet Schafe, kann hell sehen, ist mit Trollen und Fabelwesen verbunden. Doch ihr passiert was Menschliches. Sie verliebt sich und wird auch menschlich verlassen. 1885 hat das Arne Garborg niedergeschrieben als Dichter und der Komponist Edvard Grieg hat dazu einen Liedzyklus komponiert. Bei der Ruhrtriennale in Bochum kam das zur Uraufführung, eben von Elin Arbo, der Norwegerin, inszeniert, die gerade das International Theatre Amsterdam leitet. Eine gesellschaftlich nicht akzeptierte Außenseiterin trifft in der friedlich stählernen Halle auf romantische Liedmusik von Edvard Grieg und auch noch Technoklänge. So kann man Strukturwandel im Ruhrgebiet auch orchestrieren. Mit weißen Fabelwesen gegen dunkle Mächte. Anders sein zum Singen. Dorothea Markus berichtet.
Mit weißen Gewändern schreiten 7 Darsteller über die Bühne der Jahrhunderthalle, klagen, singen, erzählen von gewaltiger Natur und kargem Leben. Wie gemacht scheinen der dunkle, riesige Saal und das minimalistische Bühnensetting, um die Landschaften und Geister der norwegischen Berge zu erwecken. Und dann stürmt das Mädchen Veslemøy, genannt Høgtussa, herein. Selbstvergessen tollt sie herum. Tanzt, spielt, ein Kind kurz vor dem Erwachsenwerden und zugleich eine seltsame Außenseiterin. Manchmal stellt sie sich vor die Dorfbewohner und erzählt dunkle Geschichten. Es ist faszinierend, wie die norwegische Schauspielerin Kjersti Tveteraas sich auf einmal verwandelt. Das Kindliche wird clownesk und unheimlich zugleich, als würde der Gott der Kunst in sie einfahren. Und dann erscheint ihr der Geist der verstorbenen Schwester und macht sie vollends zu einer Hellseherin, die mit den Trollen tanzen kann.
Lisabeth!
Fortan wird die Schwester Lisabeth sie wie ein Schatten begleiten, trösten und stärken. Der norwegische Transgender-Mezzosopran Adrian Angelico in langem Haar grundiert die Gefühle von Høgtussa immer wieder mit grandiosem, einfühlsamen Gesang und erinnert an ihre Verbindung zu dunkleren Schichten. Immer wieder geht die klassische, an norwegische Folklore erinnernde Musik von Edvard Grieg über in die Elektrobeats von Thies van Vuren, die manchmal wie Techno-Raves klingen. Düster erwecken sie die magische, bedrohliche und verführerische Welt der Trolle und Elfen. Riesige Neonlinien lässt die Lichtregie dazu aus dem Boden wachsen. Von oben fallen Eisnebelschwaden und lassen an Herbst, Regen, norwegische Landschaften denken. In Eline Arbos Regie ist das Mädchen Høgtussa eine Künstlerin und eine Kranke zugleich. Sie sieht Dinge, die anderen verborgen sind. Doch die wilden Wesen, die um sie herumtanzen und sie verführen wollen, könnten auch Wahnvorstellungen sein. Høgtussa tanzt auf den Grenzen. Eine Borderlinerin im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann kommt er. Der Bauernsohn Jon, gespielt von Christian Ruud Kalom. Wir sehen und hören musikalisch, wie das Begehren in Høgtussa erwacht. Einfühlsam wird Schüchternheit, die Anziehung, die erste Verliebtheit gezeigt. Zuerst picknicken sie zu Haferbrei und Eiern, dann bewerfen sie sich mit Schaum, springen auf wolligen Riesenpuscheln herum, bis sie sich fast nackt ausziehen und beieinander liegen. Anrührend und unschuldig authentisch wirkt das, kein doppelter Ironieboden weit und breit. Das reine, zarte Liebesgefühl wird hier vermittelt. Freudig sehen wir dann Høgtussa auf ihren neuen Liebhaber warten, immer ungeduldiger werdend, bis klar wird, Jon hat sie betrogen und verlassen. Verzweifelt irrt das Mädchen über die Bühne. Doch Hoegh-Thüsser ist keine gewöhnliche Geschichte von Frauenleid. Obwohl das Mädchen in tiefste Depression versinkt und die Trolle sie lüstern mit schlammigen Matschfingern umtanzen, sie schafft es, sich von Rachedurst, Todessehnsucht und seelischen Abgründen zu befreien und zu neuer Stärke zu finden. Bevor ich geb den Kummer fort, zieh ich lieber als Närrin durch den Ort. In lustige Reime wurden die deutschen Untertitel gefasst. Am Ende beschwört Hoegh-Thüsser die Schönheit der Natur und die Wiederkehr des Frühlings. Die universelle Leidensgeschichte des verstoßenen Bauernmädchens wird zu einer Parabel der Selbstbefreiung, eine moderne Coming-of-Age-Erzählung. Zum Abschluss der Ruhrtriennale ist hier ein zauberhafter Musiktheaterabend gelungen, eine sinnvolle Synthese aus Tradition und Folklore, Feminismus und Moderne. Und die gewaltige Jahrhunderthalle wirkt wie der perfekte Ort dafür.
Sagt Dorothea Markus über die Außenseiterin Hoegh-Thüsser, gesehen bei der Ruhrtriennale in Bochum. Am Zürcher Schauspielhaus sind zwei Premieren herausgekommen unter der interimistischen Intendanz von Ulrich Kuhn. Das war nötig geworden, weil die bisherigen Intendanten Sebastian von Blomberg und Nikolaus Stehmann keinen Verlängerungsvertrag angeboten bekommen haben. In einem Jahr sollen dann Pina Karabulut und Rafael Sanchez das Amt übernehmen. Kuhn hat Erfahrung als Chef des Deutschen Theaters in Berlin. Gegenwartsdramatik trifft bei ihm in dieser Spielzeit auf Klassik. Die neue Saison eröffnete er mit der Uraufführung eines Stücks der deutschen Gegenwartsdramatikerin Dea Lohr. Es heißt, Frau Yamamoto ist noch da. In Alltagsepisoden wird unsere Gegenwart darin beleuchtet. Am zweiten Abend gab's Bekannteres, die Verwandlung nach Franz Kafka. Und Christian Gampert sah beide Premieren.
Frau Yamamoto lässt ihre Wohnungstür immer einen Spalt breit offen stehen. Das heißt, sie ist ansprechbar. Sie möchte eingebunden sein in das, was im Haus geschieht. Sie bietet jene Offenheit und Vertrautheit an, die den meisten anderen Figuren im Stück von Dea Lohr bereits abhanden gekommen ist. Um Frau Yamamoto herum streiten zwei schwule Männer, ob sie ein Kind haben wollen. Ein anderes Paar diskutiert seine Fernbeziehung. Ein Therapeut hört einer selbstbewusst aber als Kind missbrauchten Patientin zu, eine Frau macht Werbung für eine neue politische Bewegung, die Waffen für jeden fordert. Einer versucht, ein Gedicht zu schreiben und vorzutragen, und Kinder stellen Fragen über das Leben nach dem Tod. Auch der neue Intendant Ulrich Kuhn versucht offenbar, die Tür für das Publikum wieder etwas breiter zu öffnen. Nachdem seine Vorgänger Sebastian von Blomberg und Nikolaus Stehmann ein stark auf Minderheiten zugeschnittenes Programm gemacht hatten, will Kuhn das große Zürcher Publikum zurückgewinnen. Sanfter Paradigmenwechsel. Denn die Figuren von Dea Lohr debattieren Themen der Gesamtgesellschaft über die Vor- und Nachteile von KI und die beste Wertanlage ebenso wie über das Virus oder die Umweltverschmutzung. Alles wird lakonisch, halbwitzig hin und her gewendet, aber die Figuren sind im Innersten alle traurig und desillusioniert und unzufrieden mit ihrem Dasein.
Ich komme wegen der Wohnung. Ist hier die Besichtigung?
Nein, das ist...
Aber sie ist doch noch zu vermieten.
Nein, das ist ein Irrtum.
Aber da steht, sie ist zu vermieten und die Tür ist offen.
Die Tür steht immer offen, obwohl Frau Yamamoto schon tot ist. Die Regisseurin Jette Steckel kommt mit Dea Lohrs poetisch-melancholischem Episodenreigen sehr gut zurecht. Zu Beginn agieren manche Figuren wie Beckett-Clowns, später versuchen sie sich zu erklären wie bei Tschechow oder Boto Strauß, vergeblich natürlich. Immer ist alles leicht manieriert, verkünstlicht, aber fluid, in Bewegung, Paare, Passanten. Konflikte werden nie wirklich ausgetragen, nur angedeutet, dann kommt schon die nächste Nummer. Düster liegt die Musik der Indie-Pop-Gruppe The No Twist über den Szenen. Der Bühnenbildner Florian Lösche lässt ständig durchsichtige Wände hoch und runter fahren. Die Personen werden präsentiert wie in einem Schaufenster.
Wir wollen etwas verändern.
Ja? Ja! Ja! Na ja, klar.
Wir glauben, dass alles viel zu lang, dass ich endlich mal was, also... Wir brauchen ein neues Denken.
Ja, ja.
Die Regisseurin Jette Steckel hat diesen hilflosen, verwirrten, am eigenen Leben zweifelnden Mittelschichtlern eine komische Schräglage verordnet und so tolle Schauspielernummern inszeniert. Manchmal schmiert bei der Loa der existenzielle Ton auch ab ins Banale, aber nur manchmal. Die Regisseurin Leonie Böhm dagegen hat das Banale von vornherein zum Programm gemacht. Von Kafkas verlorenem Außenseiter Gregor Samsa, der sich in ein Ungeziefer verwandelt sieht, ist bei ihr nur ein diffuses Unbehagen dreier Nerds aus dem Kinderzimmer übrig geblieben, die sich in der Welt nicht geschätzt fühlen. Die drei sehr divers gekleideten Schauspieler hopsen in das Becken eines kleinen Zoos, reiten Gitarre spielend auf einem Baumstamm, spielen mit Schleim und plädieren dafür, A, den Ekel und B, sich selber auszuhalten und vor allem den vertrockneten Panzer loszuwerden. Die Schreckgestalt ihres wahren Ichs präsentieren sie in einer Art Schauspielaufnahmeprüfung. Dieses Impro-Performance-Theater ist manchmal lustig und manchmal nervend. Am Ende singt man ein Eric Clapton-Trostlied und hat ansonsten viel Verdrängtes zugelassen. Jette Steckel dagegen öffnet mit ihrer Dea-Loa-Inszenierung immerhin einen gesellschaftlichen Denkraum. Frau Yamamoto ist noch da und Ulrich Kuhn ist sehr präsent. Seine Interimsintendanz ist eine Chance für Zürich, sich wieder zu finden.
Das sagt Christian Gampert über die interimistische Intendanz in Zürich. Menschen sind keine Mittel, sondern Zwecke an sich. Sie haben Freiheit und Würde. Das klingt recht selbstverständlich und ist doch in vielen Teilen der Erde längst nicht Wirklichkeit. Was Immanuel Kant nämlich, der deutsche Philosoph, da vor 300 Jahren gedacht und verbreitet hat. Der Königsberger Philosoph hat den Menschen befreit, ihm Rechte zugesprochen. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die liberale Demokratie, wie wir sie kennen, eine Gesellschaft der Gleichberechtigten, auf den aufklärerischen Gedanken Kants fußt. Aber gilt das auch überall? Gilt es global? Wie verengt war vielleicht Kants Blick selber? Das habe ich den Philosophen Sven Bernecker gefragt. Er lehrt in Köln an der Universität und hat in der vergangenen Woche auf dem großen Kant-Kongress in Bonn gesprochen. Kurz, Kant vollzieht ja eine Wende vom erkennbaren Objekt zum erkennenden freien Subjekt.
Ich denke, das kann man so unterschreiben. Kant rückt erstmals den Menschen als freies und moralisch handelndes Wesen in den Mittelpunkt. Das ist also ein Wesen, das nicht gesteuert wird von äußeren Einflüssen oder göttlichen Gesetzen. Und er betont die Vernunft, dass sie es ist, die den Menschen ausmacht und nimmt eben den Menschen auch dafür in die Pflicht. Und genau das wird mit diesem etwas sperrig klingenden kategorischen Imperativ ausgedrückt. Der Imperativ, der sagt, handle so, dass die Maxime der Handlung zu einem allgemeinen Gesetz werden kann. Und wer dann eben ein autonom moralisch handelndes Wesen ist, dem gebührt Würde. Und diese Idee eines würdevollen Wesens, dass wir Menschen sind, die ist eben auch die Grundlage für Menschenrechtsdokumente wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder den ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Dahinter steckt die Idee, dass wir nicht nur Mittel sind, sondern dass wir Zwecke an sich selbst sind. Das ist es, was die Würde ausmacht. Wir sind also nicht zu instrumentalisieren oder wir sollten nicht instrumentalisiert werden, sondern sind der autonomen und moralischen Urteilsbildung fähig und das macht unsere Besonderheit aus, das macht auch unseren Schutz aus. Aber damit ist eben auch eine Verantwortung verbunden in dem aufklärerischen Gedanken, dass man Mut haben soll, sich seines Verstandes zu bedienen und aufgerufen ist, zu einer Gesellschaftsordnung beizutragen, die friedvoll ist und in der Menschen sich selbst als Zwecke auch realisieren können.
Das ist der Witz von dem Imperativ, dass er so eine Art reziprokes Anwendungs- und Anerkennungsverhältnis zum Ausdruck bringt. Jetzt gibt es in jüngster Zeit ja auch Forschungsgruppen, die sich mit dem Rassismus oder Antisemitismus oder sagen wir der eingeschränkten eurozentristischen Sicht, zeitbedingten Sicht Kants befassen. Lässt sich auch unter dem Eindruck von Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, vielen autoritären Regimen in der Welt, lässt sich sein Universalismus, wie Sie es gerade auch ausgeführt haben, Menschenrechte im Völkerrecht und so weiter, ohne weiteres auch auf, sagen wir, traditionale Gesellschaften oder autoritäre Gesellschaften anwenden?
Sie sprechen da diese Debatte eben an, die entbrannt ist, nicht erst gestern. Dem Anspruch nach müssten die universellen moralischen Ansprüche eigentlich für alle gelten. Die Frage ist, ob damit aber nicht implizit die koloniale Machtstellung Europas legitimiert wird. Denn er ist natürlich eurozentristisch, keine Frage. Kant war eurozentristisch. Ob er also wirklich die Grundlage für einen Postkolonialismus hergibt, die kantische Philosophie, das ist die Frage. Ob er letztlich... sind das zwei verschiedene Gesichtspunkte. Der eine Gesichtspunkt ist der Eurozentrismus, auch ein gewisser Rassismus, der sich in Kants Werk findet. Der andere ist der Anspruch der Vernunft, über alle Menschen und über alle Kontexte hinweg die Normen aufstellen zu können. Und die Frage ist, ob das möglich sei, ob er also doch noch ein Kind seiner Zeit ist oder ob nicht auch der Universalismus, für den er und für den insbesondere seine Moralphilosophie steht, ob darin nicht versteckt ein Eurozentrismus, ob da nicht ein Eurozentrismus drinsteckt. Denn diese Idee des Universalismus ist eben mit Kant und aus Europa dann in die Welt gedrungen. Also abschließend kann wahrscheinlich keiner etwas dazu sagen und verschiedene native philosophische Kulturen werden verschieden darauf reagieren und es ist verschieden darauf reagiert worden, ob man nur nach Asien geht oder nach Afrika oder nach Lateinamerika. Aber dass sich dieser spannende Konflikt bereits in dem Werke Kant finden lässt und auch textuell belegen lässt, macht diesen Denker, der heute seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte oder dieses Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte, enorm aktuell. Aber eine abschließende Antwort kann man darauf natürlich nicht geben.
Was ist der leitende Gedanke oder die leitende Frage Ihrer Arbeitsgruppe Kant aus globaler Sicht?
Ja, die leitende Frage war es, zu sehen, wie die kantische Philosophie in außereuropäischen Kontexten rezipiert und weiterentwickelt wird und wurde. Und wie oder zu welchem Grade sie mit dem Kolonialismus verstrickt ist und auch, was Sie schon angesprochen haben, ob sie die Grundlage bereitstellt für postkoloniale philosophische Theorien, aber auch Rechtsformen. Das ist also der globale Gedanke oder die große Fragestellung hinter dieser Konferenz, auf der rund 32 Vorträge gehalten werden, Humboldt-Preisträger, Stipendiaten und Kant-Forscher aus aller Welt werden dort diskutieren letztlich, was uns Kant heute noch zu sagen hat. Aber speziell geht es eben um das Verhältnis Kant und Menschenrechte, Kant und Kolonialismus, Weltreligionen und auch Ostasien, das Verhältnis zu Kants zu Ostasien. Und dann immer der zweifache Blick. Zum einen, was hat Kant über diese Themen oder Regionen gesagt? Und wie ist die kantische Philosophie mit außereuropäischen philosophischen Traditionen vermengt, amalgamiert worden? Wie fand da eine Befruchtung statt in der einen oder anderen oder vielleicht hoffentlich in beide Richtungen?
Sven Bernecker über Kant global. Die Kölner NS-Dokumentationsstätte in zentraler Lage im sogenannten LD-Haus war von 1935 bis 1945 Sitz der Kölner Gestapo. Ein sogenanntes Hausgefängnis mit 10 Zellen im Keller ist erhalten geblieben. Heute ist das LD-Haus Gedenkstätte und auch ein Haus für Erinnern und Demokratie mit Wechselausstellung. Neu eröffnet hat gerade eine Ausstellung, die an eine Vorgängerausstellung vor 50 Jahren anknüpft, nämlich über die Kölner Widerstandsgruppen im NS-Staat. Diesmal wird aber anders gefragt, nicht nach Kritik am NS-Staat, sondern im NS-Staat. Und die konnte durchaus niedrigschwelliger sein. Musste nicht aus Flugblattaktionen von Kommunisten oder sozialkritischer Kunst bestehen. Historiker Janosch Stoiwer hat Fälle zusammengetragen, zeigt, wie Menschen und Behörden auf Kritik im Nationalsozialismus reagierten. Sie fragen also quasi nach hinnehmbarer Kritik?
Also was macht das Regime, wenn es auf Kritik stößt? Und da gehört schon diese harten Sachen, die Sie sagen, gehören natürlich auch zu. Ne? Also es gibt in der Ausstellung auch Beispiele von Kommunisten, die Flugblätter verteilen und so weiter. Aber das Phänomen ist halt diffuser, vielfältiger. Es geht auch um alltägliches Sprechen. Es geht um so Fragen, was kann eigentlich öffentlich gesagt werden? Ja, also wo sind die Grenzen für Künstler, für Priester oder so? Also Leute, die auch öffentlich sprechen. Es geht um so kollektiven Unmut. Also wie steuert man den vielleicht? Was mit Unzufriedenheiten und so weiter? Weniger mit Blick darauf, was ist diese Kritik, sondern mit Blick darauf, was macht das Regime und wie reagiert das eigentlich, wenn es auf sowas stößt.
Wenn jemand heimlich Feindsender hört, BBC, ist das noch unverdächtig. In dem Moment, wo er aber angeschwärzt und verpfiffen wird, also denunziert wird, ist es öffentlich. Fällt darunter auch sowas wie öffentlicher Unmut auf den Straßen über Mangelversorgung oder, ich nenne das jetzt mal sehr salopp, Hausfrauengeschnatter beim Bäcker?
Ja, genau. Also wir unterscheiden so vier Bereiche, in denen das Regime reagiert oder unterschiedlich reagiert. Und einer davon ist, den nennen wir Widerspruch unterdrücken. Das ist so ganz klassische, die politische Infragestellung des NS-Regimes. Also Kommunisten, die Flugblätter verteilen oder Leute, die wegen Hochverrats Bemühungen angezeigt werden, also illegale Strukturen aufbauen oder ähnliches. Aber daneben gibt es eben andere Bereiche, zum Beispiel Gemecker oder Meckerei steuern. Ja, also das meint dieses ganze politische Alltagssprechen, wo eben ganz viele Momente auftauchen, die entweder kritisch sind oder als Kritik ausgelegt werden können. Also häufig ist das den Leuten noch gar nicht so richtig klar. War das jetzt was man sagen durfte? Ist das kritisch oder ist das nicht kritisch? Und so das Regime eben ganz anders reagiert. Also während es politischen Widerspruch mit all seiner Gewalt versucht zu unterdrücken, ist es bei dieser Alltagskommunikation eher in so einer Position des Streitschlichtens ganz häufig. Also weil da Nachbarschaftsstreite ausgetragen werden, die gar nicht so politische Dimension haben, aber die eben politisiert werden vom NS-Regime.
Kriegen Sie es hin, ein paar Beispiele zu nennen? In welchen Bereichen wurde was geduldet und wo war die Grenze überschritten?
Es geht zum Beispiel um Priester und was die in ihren Predigten sagen, also sogenannte Kanzleivergehen, wo darauf geachtet wird, dass die Kirche sich an die Absprache hält, die mit dem NS-Regime getroffen ist, nämlich keine politischen Äußerungen zu machen, also sich nur auf religiöse Fragen zu beziehen. Also das erfordert ein Aushandeln. Wo ist diese Grenze eigentlich? Also was ist religiös, was ist politisch? Warum ist das ein Problem, wenn man in der Öffentlichkeit zum Beispiel noch in Uniform auftritt oder so? Also dieses Verhandeln des noch öffentlichen Sag- und Zeigbaren. Das kann man an Kirchenfällen sehr gut beobachten, aber auch an so Fällen zum Beispiel der sogenannten unangepassten Jugendlichen, die in Köln ja sehr populär sind, die man auch als Oppositionelle, als Kritiker identifiziert des NS-Regimes, aber Probleme hat, das eigentlich genauer zu bestimmen, weil inhaltlich ist das gar nicht so richtig greifbar. Was da provoziert, ist das Auftreten, also die mangelnde Bereitschaft, sich in die HJ oder andere NS-Verbände einzugliedern, sondern ja selber in Gruppen unterwegs zu sein und so weiter. Also das sind zum Beispiel Fälle. Und auf der anderen Seite gibt es, das finde ich eigentlich mit die spannendsten im Bereich des politischen Sprechens, eben häufig Fälle, wo gar nicht so klar ist, also den Leuten gar nicht so klar ist, war das jetzt Kritik oder nicht. Es gibt einen tollen Fall, der spielt in einem Zeitungslesesaal, also damit lesen Leute Zeitungen noch nicht unbedingt zu Hause, sondern häufig eben auch in den Lesesaalen, die Presse bereitstellt. Und da unterhalten sich dann zwei Leute auf der Lektüre ausgehend über Politik, über die Saarlandabstimmung seit 35 und gehen dann auseinander. Und die Aussagen zeigen dann, wie die anfangen zu überlegen, war das jetzt okay oder war das nicht okay, was da gesagt worden ist. Und es ist dann das Verhalten von einem der beiden Personen, die sich umschaut, die wegläuft und so weiter, die Angst hat, angezeigt zu werden, die den anderen dazu bringen, dem hinterherzulaufen, ihn festzuhalten und bei der Polizei anzuzeigen, weil das ja wohl eine kritische Äußerung gewesen wäre. Was ist eigentlich Kritik? Das würde ich sagen, ist das Interessanteste in diesem Fall.
Wie, Herr Stöber, reagiert die Propaganda darauf? Die hat das ja auch mitgekriegt. Gibt es da einen Reflex?
Ja, es gibt einen zweifachen Reflex. Also das eine ist, dass sie versucht, eben den Leuten beizubringen, was richtige Kritik ist. Also es gibt, nachdem sich das NS-Regime fest etabliert hat, so im Frühjahr 1934, eine große Kampagne gegen Meckerer und Miesmacher, wie die heißt, die sehr interessant ist, weil das Regime eben sehr offen sagt, dass auf der einen Seite Kritik verboten sein soll, alle Leute sollen dem Regime folgen, auf der anderen Seite ihnen aber auch klar ist, dass sie nicht einfach das Denken der Leute vollständig unterdrücken können. Und auf der anderen Seite reagiert die Propaganda damit, dass sie versucht, kollektiven Unmut frühzeitig zu begegnen. Das Regime beobachtet eben kollektive Stimmungslagen, um auf Unmut frühzeitig zu reagieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass Arbeiter sich über mangelnden Lohn beschweren oder so, dann reagieren sie darauf eben durch Propagandakampagnen, die versuchen, Arbeitern eine richtige nationalsozialistische Haltung beizubringen und damit mögliche entstehende Kritik im Keim zu ersticken.
Wie wirkt sich sowas dann insgesamt vielleicht auf unsere Gedenkkultur aus? Werden wir dann künftig vielleicht mehr erinnern als in Anführungszeichen nur den 20. Juli, sondern vielleicht auch auf lokaler Ebene ganz andere Ereignisse?
Ja, die Frage ist, also zum einen geht es um eine Blickweitung, auch über prominente Fälle des Widerstandes hinaus. Auf der anderen Seite geht es uns darum, diesen Widerstandsbegriff zu problematisieren. Also der eben, das zeigt die Ausstellung auch, eine sehr spezifische Geschichte hat und kein zeitgenössischer Begriff ist. Also im Nationalsozialismus sprechen weder die Gegner des NS-Regimes noch das NS-Regime selbst von Widerstand oder dem Widerstand, dem sich irgendwie gegenübersteht, sondern der Begriff kommt aus dem Ausland, der kommt erst ganz am Ende des Krieges nach Deutschland, ist erstmal ein Fremdwort, was die Leute dann erst nach dem Ende des Nationalsozialismus, als sie sich gegenüber den Alliierten erklären müssen und als man danach sucht, was ist denn das andere Deutschland, worauf können wir unsere so politische Erzählung des Gemeinwesens noch stützen, den man erst dann beginnt, für sich zu vereinnahmen. Und der eben dadurch eine sehr klare Opposition die ganze Zeit herstellt zwischen Kritik und Nationalsozialismus. Ja, also auf der einen Seite die guten Leute, die kritisch sind, auf der anderen Seite das terroristische Regime und die durch Propaganda und Terror beherrschten Massen. Das, was wir versuchen mit dieser Perspektivdrehung, ist, dieses Bild aufzubrechen und eine Frage aufzuwerfen, nämlich wie wir auf der einen Seite also den Mut und der Gegenwehr von Personen weiter erinnern können und das auf der anderen Seite aber vielleicht in einer neuen Form tun können, die nicht immer dieses verkürzte Bild des Nationalsozialismus von einem Terrorregime, in dem nur Einzelne Mut fanden, Kritik zu äußern, zu wiederholt, sondern eben klar macht, nein, auch der Nationalsozialismus ist eine viel komplexere Gesellschaft, in der Kritik durchaus ein Alltagsphänomen ist und das eben in bestimmten Konstellationen zu Gewalt führt, aber nicht in allen.
Sagt Janosch Stoiber vom Kölner NS-Dokumentationszentrum über die Ausstellung Kritik im NS-Staat. Der Rücktritt von Italiens Kulturminister Gennaro San Giuliano zieht weitere Irrungen nach sich und mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Alessandro Giuli folgte vor wenigen Tagen auf San Giuliano als Kulturminister, was wiederum die Neubesetzung der Leitung des Maxi in Rom, die er vorher innehatte, des Museums für zeitgenössische Kunst zur Folge hatte. Dieser Posten wurde relativ schnell und, sagen wir, mit einer Portion Pragmatismus und Experimentierfreude vergeben, und zwar an die Zahnmedizinerin Raffaella Docimo. Weil deren Kunstexpertise dann doch recht laut angezweifelt wurde, gibt es an der Spitze des Museums nun schon wieder einen Wechsel. Die Kunsthistorikerin und Journalistin Emanuela Bruni wurde Mittwochabend zur neuen Direktorin des Maxi ernannt, wie das Art Newspaper meldet. Italiens Kulturpolitik ist also weiter erratisch. Schon der rechtsextreme Giuli, der jetzt Kulturminister ist, war ausgewiesenermaßen kein Kunstexperte. Die Regierung unter Giorgia Meloni installierte letztes Jahr außerdem an der Spitze der Pinacoteca di Brera in Mailand mit dem ehemaligen Journalisten Angelo Crespi ebenfalls einen Laien. Die Brera gehört zu den wichtigsten Museen Italiens. Zu den ältesten Theatern Wiens gehört das Theater in der Josefstadt. Seit 2006 heißt der Intendant Herbert Föttinger, gegen den es jetzt schwerwiegende Vorwürfe gibt. Die österreichische Zeitung Der Standard berichtet von einer permanenten Angststimmung, weil Föttinger die Mitarbeiter niederbrülle, demütige oder ihnen mit, Zitat, Existenzvernichtung drohe. Auch harmlose Kritik dürfe im Haus nicht geäußert werden, schon gar nicht, wenn es um Inszenierungen des Intendanten gehe. Föttinger habe außerdem strukturellen Machtmissbrauch sowie sexuelle Übergriffe geduldet. Aus Angst vor Repressalien wurden alle Anschuldigungen anonym geäußert. Wirkung zeigen sie trotzdem. Nach Angaben des Standard entschuldigte sich Herbert Föttinger bei seinen Mitarbeitern und sagte in einer Stellungnahme, ich muss an meinem Verhalten arbeiten. Ein seit Jahren geforderter Verhaltenskodex wurde offenbar am Tag der Veröffentlichung der Recherche unterschrieben. Für die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hass ist die Sache damit noch nicht erledigt. Sie verlangte eine lückenlose Aufklärung. Nach dem Tod ihres Mannes, des tschechisch-französischen Schriftstellers Milan Kundera, hat sich Vera Kunderova um den Nachlass ihres Mannes gekümmert und außerdem bei der Übersetzung seines Romans Die Identität aus dem Französischen ins Tschechische mitgearbeitet. Nun ist Vera Kunderova im Alter von 89 Jahren gestorben. 1975 war das Ehepaar aus Prag nach Frankreich emigriert. Kunderova war jahrzehntelang als Literaturagentin für ihren Mann tätig.
Das waren die Kulturmeldungen am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Anja Reinhardt. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Die Debatte über die Migrations- und Asylpolitik wird gleich ein Thema sein in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.